Marktgespräch, ein Podcast der Biohandelakademie.
Ich habe halt nur die Mehrheiten, die ich habe. Und mit denen muss ich das durchsetzen, was ich durchsetzen kann. Und ich finde jetzt, gemessen daran, wo wir 16 Jahre herkommen, ist das jetzt nicht so ganz ohne, was wir da durchgesetzt haben.
Aber die Wahrheit darüber zu sagen, das, was hier vorliegt an Studien, das sollte man den Verbrauchern wirklich sagen und plastisch machen.
Eine gemeinsame europäische Agrarpolitik, eine Agrarreform, die es den Bäuerinnen und Bauern ganz einfach macht, wenn sie mehr für Umwelt, Klima, Bodenschutz und Tierwohl leisten wollen, als höchste Stufe Bio zu wählen und vielleicht auch da noch was drauf zu bekommen.
Ich habe von Anfang an meinen Kunden an der Theke gesagt, von welchem Landwirt in der Region das Fleisch stammt. Und das ist auch nachvollziehbar. Damit baut man Vertrauen auf.
Und es ist finanziell so billig, die ersten Schritte zu machen, denn der Ökolandbau ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil der Lösung.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge Marktgespräch, der Podcast der Biohandelakademie. Mein Name ist Leon Ginzel und in dieser Ausgabe wird es, ja, kann man sagen, emotional, inhaltlich sehr konkret und wirklich, wirklich interessant. Denn wir schauen nochmal auf das 17. Marktgespräch der Biohandelakademie. Das war auf der Anuga in Köln Anfang Oktober, der weltweit führenden Lebensmittelmesse also. Und Thema der Diskussion dort war, wie schafft es Deutschland zu 30% Bio bis 2030. Denn das ist ja das erklärte Ziel der Bundesregierung, der Ampelkoalition, eine entsprechende Strategie, eine neue Strategie, um dieses Ziel zu erreichen, wird gerade erarbeitet. Und umso passender, dass der zuständige Minister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir von den Grünen, mit auf dem Podium saß, dazu die Spitzen der Bio-Anbauverbände, der BULW und mit Theresia Quint, auch eine Edeka-Kauffrau, die in ihren Filialen im Raum Trier schon 30% Bio-Umsatz hat. Also im selbstständigen Lebensmitteleinzelhandel diese 30% mit ihrer Edeka-Filiale oder ihren Filialen im Raum Trier tatsächlich schon erreicht. Eine sehr prominente, abwechslungsreiche Runde also aus Politik und Praxis und das Ganze ja in einer Lage, die aktuell geprägt ist von internationalen Konflikten, vom Krieg in der Ukraine, von einer hohen Inflationsrate und einer wirtschaftlichen Flaute in Deutschland. Die dramatische Eskalation im Nahen Osten war zum Zeitpunkt der Diskussion noch gar nicht absehbar. Aber auch so ist das natürlich eine angespannte Situation mit vielen Diskussionen und Stichwort auch Verbot von Werbung für ungesunde Lebensmittel, die an Kinder gerichtet ist, auch viel Gegenwind für den Bundesminister Cem Özdemir. Trotzdem, Bio fällt bei all diesen Themen nicht hinten runter, versprach er direkt am Anfang. Im Gegenteil.
Nein, das fällt nicht runter, sondern das soll auch nicht nur eine Strategie sein, die Biostrategie, wie es in der Koalitionsvereinbarung drinsteht, sondern eine Strategie der Bundesregierung. Das wäre wirklich was Neues, wenn die Bundesregierung mit all ihren Ressorts gemeinsam die beschließt. Da sind wir jetzt gerade dran. Ich habe jetzt das Signal vom Kanzleramt, dass das aufgesetzt werden soll und freue mich und hoffe, dass uns das gelingt, dass die Bundesregierung die Biostrategie in Gänze beschließt als Bundesregierung.
Für Özdemir gibt es dabei zwei wesentliche Hebel, um das 30% Bio-Ziel zu erreichen. Zum einen die Außerhausversorgung.
Bei 16 Millionen Menschen, wenn wir das hinkriegen, dass wir nicht nur regional, saisonal stärker Pflanzen betonen, sondern eben auch einen entsprechenden Bioanteil dort unterbringen. Dann führt das zu einer Nachfrage, die dazu beiträgt, dass Bio eben nicht nur 30% in der Produktion, sondern auch in der Nachfrage kommt, über die gesamte Kette. Denn nur so funktioniert es, dass in der gesamten Kette 30% Bio oder gerne auch mehr sich durchsetzen. Ansonsten haben wir Produktion, aber wenn es nicht in der Nachfrage auch da ist, wird es sich im Preis bemerkbar machen. Das gehört da sicherlich auch dazu.
Außerdem für den Bundesminister wichtig, eine neue Infokampagne für Bio.
Darum wollen wir die Öffentlichkeit informieren darüber, welche Vorteile Bio hat. Das wissen viele nicht. Welche Leistungen Bio erbringt für die Gesellschaft, zu der übrigens auch gehört, weil Sie das Thema Geld angesprochen haben, dass wenn die Preise die ökologische Wahrheit sprechen würden, dann wäre Bio konkurrenzlos billig angesichts dessen, was es für Humusbildung bedeutet, was es für das Thema Wasser bedeutet, was es für Luft bedeutet, was es für Tierhaltung bedeutet, etc. Also darüber wollen wir informieren mit einer öffentlichen Aufklärung. Also Sie sehen, wir haben da viele verschiedene Bausteine, die wir angehen. Wir haben auch bei uns im Haushalt jetzt, damit Sie auch sehen, dass das konkret unterfüttert ist, die Mittel für den Böll-Bereich, den wir ja wieder zu Böll gemacht haben, die haben wir nochmal erhöht, obwohl wir gerade ja leider kürzen müssen. Der Finanzminister hat meinen Haushalt leider sehr kräftig zusammengestrichen. Trotzdem haben wir den Bereich nicht nur verteidigt, sondern erhöhen ihn jetzt auch nochmal um 4 Millionen.
Im Anschluss reagierten die Bio-Anbauverbände auf Özdemirs Statement. Jan Plagge von Bioland forderte:
Für die landwirtschaftliche Ebene eine gemeinsame europäische Agrarpolitik, eine Agrarreform, die es den Bäuerinnen und Bauern ganz einfach macht, wenn sie mehr für Umwelt, Klima, Bodenschutz und Tierwohl leisten wollen, als höchste Stufe Bio zu wählen und vielleicht auch da noch was drauf zu bekommen und dann wirtschaftlich das Ganze so gestalten zu können, dass sie wenigstens gleich oder mehr Geld verdienen für die Leistungen, die sie bringen, als wenn sie es nicht machen würden.
Alexander Gerber von Demeter sprach sich dafür aus, die politischen Rahmenbedingungen so anzupassen, dass Bio attraktiver wird.
Dass erstens die Bauern, die sich ja versuchen, rational wirtschaftlich zu entscheiden, eben einen wirtschaftlichen Vorteil haben, dadurch, dass sie gemessen an den gesellschaftlichen Zielen das Richtige machen. Und dass auch die Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich gar keine andere Wahl haben, als zu dem Bioprodukt zu greifen, das, Herr Özdemir, Sie haben es ja gesagt, eigentlich das Billigere sein müsste. Und hoffentlich nur, weil es das Billigere ist, sondern eben auch, weil es dasjenige ist, was besser schmeckt.
Steffen Reese von Naturland drang in Richtung Politik auf mehr Tempo.
Das ist finanziell alles ein Drama und es ist finanziell so billig, die ersten Schritte zu machen, denn der Ökolandbau ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil der Lösung. Und deshalb geht dieser Weg viel, viel, viel zu langsam. Und auch wir wissen, die 30% bis 2030, welchen Realismus die haben, Fragezeichen. Aber das reicht ja gar nicht. Wir bräuchten nicht 30% in 2030, wir bräuchten eigentlich viel, viel mehr. Und dann sind wir bei den Themen, was wir uns wünschen, was gerade schon angesprochen worden ist. Sie waren vor ein paar Tagen ja auch am Brandenburger Tor zum Thema Lebensmittel- und Mehrwertsteuer, Ökolandbau und Mehrwertsteuer. Wir haben die Thematik Pestizidabgabe. Wir bräuchten eigentlich viel mehr Gelder in Forschung und Entwicklung. All die Themen, die ich angesprochen habe, sind ganz, ganz wichtig für die Informationskampagne, Veranstaltungen, die Sie auf den Weg bringen.
Vom BÖLW war Volker Krause in der Runde, Chef der Bosener Mühle. Auch er hob nochmal auf die schiefen Marktbedingungen ab. Stichwort wahre Preise.
Die konventionellen Preise sagen nicht die Wahrheit. Aber wir können die konventionellen Preise auch nicht so weit hochschrauben, dass sie dann die Wahrheit sagen. Das würden die Verbraucher nicht mehr bezahlen können. Was wir brauchen, ist genau der Umkehrschluss, dass die ungeheuren Leistungen der ökologischen Landwirtschaft und der ganzen Wertschöpfungskette so viel an gesellschaftlichen Kosten der Zukunft ersparen, dass es ein Kinderspiel wäre, das heute zu finanzieren. Die Zahlen liegen vor. Die Zahlen liegen durch die Hülsbergen-Studie, der Boston Consulting Group. Ich glaube, alle wissen Bescheid, welche Summen das da sind. Ich nenne nur mal die eine, die 700 bis 800 Euro Nutzen pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, wenn sie biologisch bewirtschaftet wird, pro Jahr. Das ist ein Betrag, der würde das Preisniveau deutlich senken und auch die Einstiegshürde für Verarbeiter deutlich senken. Denn wie viel leichter habe ich es als Verarbeitungsbetrieb, wenn ich weiß, ich habe nicht die hohe Konkurrenz. Ich bin nicht so wettbewerbsbenachteiligt im Markt, wie wenn der Preisunterschied bei 30% liegt oder so.
Jede Menge Forderungen also an den Bundesminister, der als Reaktion nochmal seine Vorhaben, also die gemeinsame Regierungsstrategie, die Kampagne, bekräftigte und darauf verwies, sich auch auf der EU-Ebene dafür einzusetzen, dass die Agrarsubventionen künftig viel enger nach ökologischen Gesichtspunkten verteilt werden. Aber Özdemir nahm sein Statement auch nochmal zum Anlass, sich zu wehren gegen Kritik an seiner Politik aus Biokreisen, auch weil Gentechnikgegner am Rande der Diskussion jetzt hier auf der Anuga ein Plakat mit seinem Gesicht entrollt hatten. Aus seiner Sicht der falsche Kampf.
Also wie gewinnen wir die anderen? Wie schaffen wir es, dass wir eigentlich eine gesellschaftliche Mehrheit haben in den meisten Fragen? die haben wir ja eigentlich, dass wir die in Bewegung setzen, sodass der Druck so massiv wird, dass eben auch die, mit denen ich verhandeln muss, denn das ist nicht dieser Kreis hier, sondern da sitzen welche, die das in zentralen Fragen grundlegend anders sehen. Und jetzt könnte man sagen, na, warum habt ihr denn dann eine Koalition mit der FDP gemacht? Wäre das denn mit der Koalition mit Herrn Merz gerade einfacher? Also wer bleibt denn dann? Das ist doch die gesellschaftliche Realität, mit der ich es zu tun habe. Ich kann doch nicht irgendwie sagen, ich bastel mir mein eigenes Parlament, du darfst nicht rein. Das darf ich leider nicht. Ja? Ich habe halt nur die Mehrheiten, die ich habe. Und mit denen muss ich das durchsetzen, was ich durchsetzen kann. Und ich finde jetzt, gemessen daran, wo wir 16 Jahre herkommen, ist das jetzt nicht so ganz ohne, was wir da durchgesetzt haben. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die anderen ausrasten.
Kräfte bündeln, das sei der Weg, so Özdemir, arbeitsteilig dabei zu verfahren, um zum Beispiel das FDP-geführte Finanzministerium von einer Mehrwertsteuersenkung zu überzeugen auf Bio-Lebensmitteln, das wäre der richtige Weg. Auch die SPD bekam noch ihr Fett weg.
Jetzt habe ich was über FDP gesagt, über die Grünen. Da gibt es ja noch einen dritten Koalitionspartner. Kann das sein, dass der ein bisschen größer ist wie die Grünen und wie die FDP? Kann das sein, dass die SPD in ihrem Programm das meiste von dem, was hier gesagt wird, drinstehen hat? Warum höre ich da eigentlich nie was drüber? Warum höre ich eigentlich nie bei den Verhandlungen, dass die SPD dem Agrarminister beispringt und öffentlich sagt, das mit der Werbung für Kinder unter 14 Jahre sehen wir auch so. Das steht in unserem Programm drin. Im Gegenteil, was ich höre, ist, dass die SPD sagt, nö, das halten wir für Quatsch. Also merken Sie was, Sie lassen denen durchgehen, dass die eine Arbeitsteilung machen. Je nachdem, wo die gerade sind, sagen die das, was die Leute gerade hören wollen. Wenn hier eine Vertreterin der deutschen Sozialdemokratie sitzen würde, würde sie sagen, genau das machen wir, das werde ich dem Agrarminister sagen. Und da geht ein anderer von der Partei, geht zu den Wirtschaftsleuten und erzählt genau das Gegenteil. Ich erzähle überall dasselbe. Also auch da wäre mein Wunsch, dass man da vielleicht, das würde mir das Leben sehr viel leichter machen, wenn der große Koalitionspartner sagen würde, das, was der Özdemir sagt, das gehört dem gar nicht exklusiv. Der zitiert gerade unser Programm. Das ist unsere Forderung. Ohne die gehen wir hier nicht weg. Dann sind wir schon mal zu zweit. In den meisten Verhandlungen ist es aber eine 1-zu-2-Situation. Das habe ich, glaube ich, mehr verraten, als ich dürfte. Ja.
Das hatte fast schon Bierzeltatmosphäre und das mitten in Köln. Mal ein bisschen raus aus dem politischen Grabenkämpfen, rein in die Praxis, und zwar mit Theresia Quint. Edeka-Kauffrau, ich erwähnte es anfangs, aus dem Raum Trier. Sie hat schon 30% Bio-Umsatz in ihrem Laden. An der Fleischtheke sogar noch mehr. Rind und Schwein sind 100% Bioland zertifiziert. Was treibt sie an?
Das Thema Ernährung. Und wenn man sich mit Ernährung befasst und sich gesund ernähren will und sich mit Zusatzstoffen und Geschmacksverstärkern befasst, dann kommt man zwangsläufig zu Bio. Und das war mein Ansatz vor ganz, ganz vielen Jahren. Als ich damals eingestiegen bin in das Unternehmen, die Fleischproduktion, die noch viel mit Geschmacksverstärkern, Zusatzstoffen gearbeitet hat, klassischer, alter, konventioneller Fleischbetrieb. Und B, der Einzelhandel, wenn man selber so einen Markt betreibt und findet in seinem eigenen Zuhause nicht die Lebensmittel, die man gerne essen möchte, dann fängt man an, umzustrukturieren. So einfach ist das.
Diesen Bioweg zu gehen, das war nicht immer einfach, erzählt Quint. Es gab auch Gegenwind.
Genau, also am Anfang war das ja schleichend. Ich habe Anfang der 2000er Jahre damit gestartet, die ersten Bioartikel aufzunehmen. Man hat es registriert, man war froh über das Angebot, aber der große Gegenwind kam dann tatsächlich, als ich meine Fleischbedienungstheke umgestellt habe auf 100% Biolandware in Rind und Schwein. Da war dann schon so, jetzt ist sie völlig durchgeknallt. Mhm. Und es war halt auch so, dass besonders die Konsumenten, die meine Theke halt vorher kannten, und ich bin halt Edeka-Kauffrau, da gibt es auch Handzettel, die eben immer groß die Angebote propagieren, an erster Stelle das konventionelle Hackfleisch. Und das gab es jetzt halt bei mir nicht mehr an der Theke, sondern nur noch im SB-Pack, und da war logisch Widerstand, ja.
Ihr Schlüssel, dann doch diese 30% Bio-Umsatz zu erreichen?
100% Transparenz, Wertschöpfungskette, die Werte hochhalten und das Vertrauen der Kunden gewinnen. Und ich habe von Anfang an meinen Kunden an der Theke gesagt, von welchem Landwirt in der Region das Fleisch stammt. Und das ist auch nachvollziehbar bis zum Stall, und das ist das Wichtigste. Damit baut man Vertrauen auf, und damit wird auch die Hochwertigkeit der regionalen Bioqualität einfach größer.
Die Bioprodukte zu bekommen, gar nicht so einfach.
Ich bin ja jetzt selbstständige Kauffrau, das heißt, ich bin auf der einen Seite von der Zentrale abhängig, was dort geliefert werden kann. Da ist ganz viel Luft nach oben, unbedingt. Aber ich habe ja auch die Freiheit, selbst einzukaufen und mir selbst meine Partner zu suchen. Und es gibt sie, aber es ist schon sehr aufwendig, sie auch zu finden. Also da fehlt es an einem Netzwerk. Einmal des Wissens darum, wer sitzt in meiner Nachbarschaft und wer kann mir was liefern. Und dann sind es oft Kleinstbetriebe, die sich diese Logistik einfach nicht leisten können. Also das nächste Thema ist dann, wie kommt die Ware in unsere Läden? Ja. Das ist ein ganz großes Problem. So.
Von der Politik forderte Theresia Quint, mehr auch in Bildung zu investieren.
Bringt Ernährung endlich wieder in die Schulen. Das ist so wichtig. Die Kinder müssen so viel auswendig lernen. Und wenn wir im wahrsten Sinne es schaffen, unsere Kinder nicht nur durch die Außerhausverpflegung in den Schulkantinen anzufüttern, sondern auch an den Tischen, wo sie eben lernen und wo wir Bildung vermitteln. Ernährung ist unter dem Thema Bildung verloren gegangen und da muss es ganz, ganz dringend wieder hin zurück.
Bildung, das ist auch für Bundesminister Özdemir ein zentraler Punkt.
Mit der Schule, das halte ich für einen ganz entscheidenden Hebel, weil die Eltern erziehen ihre Kinder, aber irgendwann mal kippt es ja auch, wenn die Kinder Eltern werden. Da bringen die auch das mit nach Hause, was sie von der Schule mitkriegen. Das kann auch zum Beispiel sowas sein wie, Mensch, Gemüse kann übrigens richtig lecker schmecken, wenn man es frisch zubereitet. Wenn man eben in der Schule gesund, bio isst und es schmeckt gut, dann kann das auch dazu führen, dass man beim Einkaufsverhalten eben dann auch Einfluss drauf nimmt als Jugendlicher. Insofern ist das ganz wichtig. Wir sagen immer, Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Aber wir kriegen es hin, was ich auch richtig finde und unterstützt habe. Wir mobilisieren 100 Milliarden für die Bundeswehr. Aber dass jedes Kind unabhängig von seiner Herkunft, ob reich oder arm, Akademiker, Nicht-Akademiker, einmal am Tag in einer Schule mit einer Mensa, die es in der Schule gibt, ein gesundes Essen gibt, das nicht daran scheitert, dass die einen das Geld dazu nicht haben, das kriegen wir nicht hin, das ist eigentlich ein Skandal.
Außerdem verwies Özdemir darauf, dass Bio neue Schichten und bioferne Haushalte erreichen müsse und nicht nur die, die ohnehin schon Bio einkaufen. Das zielte auch auf die Frage, wie muss eine neue Bio-Kampagne aussehen, die ja geplant ist. Steffen Reese von Naturland knüpfte daran an.
Ich finde schon, eine Kommunikation gehört in Schrot und Korn, gehört aber auch in die Bild-Zeitung. Was wir in der Zwischenzeit als Verbände ja tun und uns nicht nur leicht damit getan haben, ist ja an den Verbraucher heranzutreten und zu sagen, hier ist das Angebot, ob das Bioland mit Lidl ist oder Demeter mit Kaufland oder Naturland mit Aldi oder Rewe. Wir gehen ja auf den Kunden zu und sagen, Bio ist die Lösung für alle.
Für Jan Plagge bei der Kampagne wichtig, zeigen, was Bio ist und was Bio kann, dass es gut kontrolliert wird. Und zu zeigen?
Was wissenschaftlich bewiesen ist, was für Mehrwerte dahinter stecken. Und dass das eben auch von der Institution kommt, die ja gleichzeitig auch für die Regulierung verantwortlich ist. Also der EU-Kommission, die ja auch sehr viel in Werbung und Verbraucheraufklärung investiert, die aktuelle Kommission, muss man sagen, und dann zusammen mit einer nationalen Regierung. Das schafft Vertrauen, das stärkt wieder die Glaubwürdigkeit, die so wichtig ist.
Volker Krause vom BÖLW ergänzte,
dass man dem Verbraucher in der Kommunikationsstrategie auch das, was wir gerade eben alle festgestellt haben, auch deutlich sagt. Das heißt noch nicht, dass man die Mittel dafür freikriegt in der Koalition. Ne? Also aber die Wahrheit darüber zu sagen, das, was hier vorliegt an Studien, das sollte man den Verbrauchern wirklich sagen und plastisch machen.
Alexander Gerber, Demeter, verwies auf das Beispiel Kopenhagen, wo in den öffentlichen Kantinen der Stadt schon mit 90% Bioanteil gekocht wird. Dazu gab es in Kopenhagen auch eine Kampagne.
Und die Gesichter dieser Kampagne waren die Köchinnen und Köche und diejenigen, die das Gemüse klein geschnippelt haben in den Großküchen. Und damit genau die Bevölkerungsschicht, die man normalerweise nicht mit Bio erreicht. Aber die hingen in ganz Kopenhagen an jeder Ecke und waren natürlich stolz wie die Honigkuchenpferde, dass sie die Gesichter dieser Kampagne sind. Das bringt eine Nähe zu Bioprodukten.
Bundesminister Cem Özdemir wies zum Abschluss dann nochmal auf einen wichtigen Aspekt hin, das Thema Forschung um den Ökolandbau auch in Sachen Effizienz noch nach vorne zu bringen.
Darum investieren wir jetzt auch endlich, was die Forschung angeht, 30%, weil ich bin fest davon überzeugt, und das sagt uns ja auch die Wissenschaft, dass da deutlich mehr noch geht, sowohl in der Wissensvermittlung als auch was die Pflanzenzüchtung etc., was die Forschung insgesamt angeht. Ein schönes Beispiel ist der Wein mit den Piwis, was auf einmal geht, auch an Einsparung. Also in die Richtung, glaube ich, müssen wir deutlich mehr machen, damit wir das auch öffentlich stehen und gewinnen die Debatte, dass ja nicht jetzt irgendwelche Irren unterwegs sind, sondern dass das auch volkswirtschaftlich Sinn macht, dass es unter dem Gesichtspunkt der Produktivität Sinn macht und dass es ökologisch Sinn macht, das wissen wir sowieso.
Das war der Schlusspunkt einer intensiven, sehr konkreten Debatte, wie ich finde. Die wichtigsten Punkte nochmal zum Schluss zusammengefasst. Es wird erstens eine neue Bio-Kampagne kommen von Seiten der Bundesregierung, um über die Vorteile von Bio zu informieren. Sie soll vor allem auch die erreichen, die Bio noch nicht so gut kennen oder noch gar nicht in Berührung gekommen sind. Zweitens, der Bereich Außerhausversorgung wird als einer der wichtigsten Hebel gesehen von allen Beteiligten jetzt auch in der Diskussion, um Bio zu pushen, in der Gesellschaft auch die Nachfrage zu steigern und wird auch vom BMEL, also vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, entsprechend mit Projekten gefördert. Das Beispiel von Theresia Quinn zeigt drittens, 30% Bio im LEH bzw. SEH sind möglich, laut Quint auch wirklich für jeden, der das möchte, mit klaren Informationen, Transparenz zur Herkunft und Preisen und einer Überzeugung dahinter, sowie Durchhaltevermögen, kann das klappen. Nächster Punkt, den man mitnimmt aus der Diskussion, Mehrwertsteuersenkungen oder ein Gemeinwohlausgleich, das wird ja auch immer wieder diskutiert in dieser ganzen Frage, wie 30% Bio zu erreichen sind, um die Preise fairer zu machen, um abzubilden, was Bioprodukte wissenschaftlich bewiesen für die Umwelt leisten. All das ist laut Bundesminister Özdemir aufgrund der Koalitionskonstellation aktuell sehr schwer darstellbar. Er versucht aber, eine Reform der EU-Subvention in Brüssel zu erreichen. Und last but not least, Bildung und Forschung sind weitere wichtige Bausteine, um das 30% Bio-Ziel zu stärken. Soweit die Zusammenfassung einer sehr spannenden Diskussion und damit auch das Ende dieser Podcast-Ausgabe. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Leon Ginzel. Ich hoffe, Sie nehmen einiges mit hier aus der Ausgabe und freue mich auch schon auf die nächste Episode hier vom Marktgespräch, dem Biohandel-Podcast, und sage erstmal Tschüss.